Wir wollen nochmal beten. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass du den Wunsch hast, dass wir dich noch mehr kennen. Und vermehre auch unseren Wunsch, dass wir dich kennenlernen und noch viel mehr Gemeinschaft mit dir haben. Hilf uns auch jetzt an diesem Abend, dass wir uns gut konzentrieren können auf dein Wort, auf die Verse, auf das, was du sagst über dich selber. Amen. Ein kurzer Nachtrag, ich habe noch den Bibelvers nicht gesagt. Der Bibelvers, dass es Gottes Ziel ist, dass wir Christus ähnlich werden. Es gibt mehrere. Ein klassischer Bibelvers ist Römer 8, Vers 28 und 29. Da heißt es, wir wissen aber, denen, die Gott lieben, wirkt alles zusammen zum Guten. Denen, die gemäß Vorsatz gerufen sind, weil er die, die er im Voraus kannte, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Also, hier steht, dass er die sich bekehren, die hat er vorausbestimmt, dem Ebenbilde, und das ist der Sohn, gleichgestaltet zu werden. Das ist seine Vorherbestimmung. Das ist die Vorherbestimmung für jeden Bekehrten. Gott hat nicht vorherbestimmt, wer sich bekehren wird. Das steht nirgends in der Bibel. Aber Gott hat vorherbestimmt, dass die sich bekehren, die gläubig werden an Jesus Christus, dass die dem Sohne gleichgestaltet werden sollen, nämlich dem Ebenbild Gottes. Es gibt vier Ebenbilder Gottes. Das erste Ebenbild Gottes war Adam. Das zweite Ebenbild Gottes war Jesus Christus. Das dritte Ebenbild Gottes ist der erlöste Mensch, wenn er am Ziel ist. Und das vierte Ebenbild Gottes ist die Gemeinde als Ganzes. Die Gemeinde als Ganzes wird auch die Herrlichkeit Jesu Christi wieder strahlen, wenn sie am Ziel ist. Sie heißt im Epheser 2, Vers 15, ein neuer Mensch, ja, einen neuen Menschen hat er geschaffen, indem er die Gemeinde geschaffen hat. Und von der Gemeinde heißt es in Offenbarung Kapitel 21, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Da wird die Gemeinde als Stadt beschrieben, beziehungsweise als Braut. Und da heißt es, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Das, was ihr ermangelte, Römer 3, Vers 23, das, was sie nicht hatte, die Herrlichkeit, als sie nicht unerlöst war, das hat sie jetzt am Ziele. Sie hat die Herrlichkeit Gottes. Das Ebenbild Gottes ist wiederhergestellt. Also, deshalb ist es wichtig, dass wir Gott erkennen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir beim Bibelstudium uns immer wieder die Frage stellen, was lerne ich hier über Gott? Das lernen wir schon als Baby in der Wiege, als geistliche Babys in der Wiege, lernen wir, wenn du stille Zeit machst, dann stellst du dir Fragen über den Text und du fragst, eine der wichtigsten Fragen ist, was lerne ich hier über Gott, über den Herrn Jesus, über den Heiligen Geist? Das ist immer wichtig. Ich bin einmal durch die ganze Bibel gegangen und habe mir immer angestrichen, Namen Gottes und Bezeichnungen und Bilder von Gott, wo ich etwas lerne über Gott. Da habe ich ja eigene Bibel verwendet dafür. Bin ich von vorn bis hinten. Und dann habe ich ja mal gesammelt. Ich habe nicht alles gesammelt, aber ich habe mal die Namen gesammelt. Und auch das war schon sehr schön. Das habe ich im Computer, beziehungsweise ich habe sogar eine Kopie hier von allen Namen und Bezeichnungen Gottes. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Aber man hat viel kennengelernt. Man hat viel gelernt über Gott. Ja, unsere Gotteserkenntnis wird unsere Ethik prägen, habe ich gesagt. Und wir werden Christus ähnlich, je mehr wir ihn kennenlernen. Bei den Moslem, das ist interessant, bei den Moslem ist es so, der Allah, den sie im Koran haben, der Allah, der ist nicht treu. Das ist eine der Eigenschaften, die er nicht hat. Und zwar aus dem Grund, weil sie sagen, der Allah kann immer tun, was er will, folgedessen muss er sich nicht an das halten, was er sagt. Die oberste Lehre im Islam ist ja die Souveränität Gottes, er kann tun, was er will. Und deshalb ist er nicht treu, weil er, in ihrer Meinung, ist er nicht treu, weil er eben tun kann, was er will. Er muss. Ja, der Listenschmied. Allah ist der beste Listenschmied, heißt es. Der täuscht die Menschen. Ja, genau, da hat er getäuscht. Und deshalb wissen, das prägt, diese Vorstellung von Gott hat, das prägt einen. Die Vorstellung, die wir haben von Gott, die wird uns prägen, die wird unser Wesen prägen. Gott darf lügen. Bei den Moslem darf Gott lügen, weil er alles tun darf. Der Moslem auch darf auch lügen. Wenn es dem Islam dient, darf er lügen. Steht ganz klar drinnen. Wenn es der Sache des Islam dient, er darf die Unwahrheit sprechen. Weil das aber ist, kann man nicht vertrauen. Wenn ich keinen Gott kenne, der wirklich treu ist, ein Gott, der lügt und auch der Anhänger Gottes darf auch lügen, dann kann ich nicht vertrauen. Deshalb hat der Moslem Schwierigkeit, Gott wirklich zu vertrauen. Er hat keine persönliche Beziehung zu Gott. Das kennt er nicht. Das ist auch nicht vorgesehen, weil Allah ist ja erhaben und transzendent. Den kann man sowieso gar nicht eine Beziehung beginnen. Es ist, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, das ist eine schreckliche Religion. Ich habe das jetzt nur gesagt, weil ich habe mich in letzter Zeit da etwas näher damit befasst. Wir haben also jetzt 7 Punkte betrachtet, warum es wichtig ist, Gott zu kennen, nämlich erstens, damit wir ihm Freude machen, zweitens, damit wir ihm Ehre bereiten, drittens, damit wir nicht verloren gehen oder damit man nicht verloren geht, viertens, damit wir vor Sünde bewahrt bleiben, fünftens, damit wir an ihm Freude haben, sechstens, damit wir ihn mehr lieben und siebtens, damit wir das Ziel erreichen, ihm ähnlich zu sein. Das sind diese 7 Punkte, warum es wichtig ist, dass wir Gott erkennen. Was es heißt, Gott zu kennen, es heißt, richtige Gedanken über ihn zu haben, so zu denken über ihn, wie er selbst über sich denkt. Das können wir nur durch die Bibel, durch die Offenbarung. Und zweitens, es heißt aber auch, einen vertrauensvollen Umgang mit ihm zu haben. Das habe ich auch schon gesagt. Es heißt, einen engen Umgang mit ihm zu haben. Das heißt, ihn zu erkennen. Es hat Grenzen, die Gotteserkenntnis hat Grenzen für den Menschen. Weil wir Geschöpfe sind, werden wir ihn nicht, können wir nur ihn in dem Maße erkennen, in dem er sich uns offenbart. Mehr können wir ihn nicht erkennen. Mit unserem Denken können wir Gott nicht ergründen. Das steht in Jesaja 40, Vers 28. Mit unserem Denken können wir ihn nicht ergründen, nicht ausforschen. Wir können ihn letztlich nie ganz ergründen. Dann wären wir Gott, wenn wir das könnten. Das steht in Jesaja 40, 28, dort heißt es, weißt du es nicht oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist Yahweh, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist sein Verstand, ist sein Denken. Es ist für andere unergründlich. Seine Intelligenz könnten wir auch übersetzen. Für andere, die nicht Gott sind, ist es unergründlich. Das heißt, er ist der Einzige, der sich selber wirklich kennt. Er ist der Einzige. Aber das Schöne ist, er hat sich entschieden, sich uns zu offenbaren. Und seine Offenbarung ist gewaltig. Er ist sehr weit gegangen, uns sich zu offenbaren, indem er Mensch geworden ist. In Jesus Christus. Deshalb können wir in Jesus Christus können wir alles erkennen, was es für uns zu erkennen gibt. Und das ist ungeheuer viel. Aber wir werden nie Gott sein. Es wird immer zwischen den Geschöpfen und zwischen dem Schöpfer wird eine unendliche Kluft bestehen. Wenn wir in die Ewigkeit hineingehen, und dann werden wir uns mit den Engeln auf gleicher Stufe finden, oder ich weiß nicht, oder unter uns sogar, die Engel unter uns und wir über den Engeln. Aber zwischen Engel und Gott ist eine unüberbrückbare Kluft, was die Größe und Erkenntnis betrifft. Und auch zwischen uns und Gott. Wir werden nie Götter werden. Wir werden aber so sein im Charakter wie Christus, ähnlich, nicht in der Größe, aber im Charakter. Da kommen wir jetzt gleich drauf. Ja, und Gott hat uns verschiedene Mittel gegeben, das sage ich nur jetzt so als Anhang noch, welche Mittel haben wir, um Gott zu kennen? Nun, das wisst ihr selber. Wir haben natürlich einige Mittel, die Gott geschaffen hat. Die Schöpfung hat er gemacht. Das hilft uns schon, etwas zu erkennen von Gott. Römer 1 steht das. Aber das Wichtigste ist, wir haben Jesus Christus, der ist geoffenbart worden. Und wir haben die Bibel, die uns darüber Aufschluss gibt, beziehungsweise die uns darüber das Wort Gottes, die uns das alles sagt. Und wir haben den Geist Gottes, der uns hilft dabei. Und wir haben das Gebet, wir können bitten. Und wir haben die Geschwister, wir haben andere Christen, die können uns auch helfen. Ein Glied reicht dem anderen Darreichung, gibt dem anderen eine Darreichung, reicht dem anderen die helfende Hand, auch in der Sache von Kenntnis. 1. Korinther 12, Vers, weiß nicht welcher Vers, in den 5er, 6, 7 Vers, da heißt es, eine der Gnadengabe ist die Kenntnis. Ja. Dem einen wird gegeben Kenntnis oder Erkenntnis, je nachdem wie das übersetzt wird. 1. Korinther 12, Vers 6 oder 8. Egal. Gut, Vers 8, danke. Jetzt kommen wir zu diesem Blatt, das ich euch gegeben habe. Das soll eine Gliederung sein. Auf der einen Seite, wo das Wesen Gottes steht, da ist die Grobgliederung drauf. Und was wir jetzt gemacht haben, war Einleitung. Ja, den letzten Punkt habe ich ausgelassen. Aber wenn wir das Blatt umdrehen, da haben wir dann die Detailgliederung von dem, was wir jetzt wollen. Wir wollen jetzt also über das Wesen Gottes einige Punkte betrachten. Da steht Römisch 1, Gott ist Geist, über die drei eine Person Gottes. Gott ist Geist, so heißt es in der Bibel, in Johannes 4, Vers 24. Dann haben wir Römisch 2, Gott ist groß. Da gibt es viele Stellen. Sein Name ist groß, Jahwe ist groß, ganz viele Stellen. Über die vierfache Größe Gottes. Dann Römisch 3, Gott ist Licht und Gott ist Liebe. Das könnte man auseinandernehmen oder zusammen. Ich habe es jetzt zusammengenommen, aber man könnte es auch extra. Gott ist Licht, heißt es im 1. Johannesbrief am Anfang. Und Gott ist Liebe, heißt es im 1. Johannesbrief gegen Ende. Und diese beiden, Licht und Liebe, fassen den Charakter Gottes zusammen. Und der Herr Jesus ist beides. Wir sahen seine Herrlichkeit und dann heißt es, voller Gnade und Wahrheit. Gnade, das ist die Liebe Gottes. Und Wahrheit, das ist das Licht, die Gerechtigkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes. Also unter dem Wort Licht, da gehört die Heiligkeit hin. Also das bedeutet die Heiligkeit Gottes. Und das wiederum, Heiligkeit Gottes, beinhaltet seine Gerechtigkeit, seine Wahrheit, seine Treue, seine Zuverlässigkeit, sein Richten, sein richtiges Handeln. Alles das. Und dann unter Liebe, dazu gehört seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Gnade, sein Erbarmen, Barmherzigkeit, seine Geduld, seine Sanftmut, diese Dinge. Also das sind die zwei Pole des Charakters Gottes. Und das hilft uns, Gott zu verstehen und das hilft uns auch, den Menschen zu verstehen. Das ist so wichtig, dass wir den Charakter Gottes verstehen. So will Gott, dass wir werden, Licht und Liebe, das soll in wunderbarer Harmonie im richtigen Verhältnis bei uns zum Vorschein kommen. Jetzt möchte ich ganz kurz, oder ich weiß nicht wie kurz, jetzt möchte ich zu dem ersten römischen Punkt gehen. Gott ist Geist. Gott ist Geist. A, er ist eine Geistperson. Er ist persönlich. Er ist nicht materiell. Er ist nicht sichtbar, aber er ist persönlich. Gott ist die einzige wirkliche, vollkommene Person. Vielleicht denkt jetzt einer oder andere, ja, aber Gott hat ja keinen Leib, also ist er nicht Person. Das ist nicht ganz richtig. Eine Person braucht nicht einen Leib, um Person zu sein. Auch wenn wir unseren Leib ablegen, bleiben wir Personen. Wir sterben eines Tages und dann legen wir den Leib ab und wir bleiben trotzdem Personen. Und dann gibt uns Gott einen neuen Leib. Aber in der Zwischenzeit sind wir auch Personen. Also Gott hat drei Arten von Geschöpfen geschaffen. Die einen, die haben einen Geist, oder die sind Geist oder haben Geist, das sind die Engel. Die anderen, die haben Leib oder sind Leib, das sind die Tiere. Und die Krone der Schöpfung hat beides. Ist beides vereint, ein Leib und ein Geist. Geist und Leib. Das Geist ist das Innere, der Leib ist das Äußere. Eine Person ist jemand, der denken kann, der empfinden kann, der etwas wollen kann, der ein Selbstbewusstsein hat, das heißt, er weiß, dass er existiert, ja? Er weiß, dass er ist. Da muss man nicht irgendwie philosophieren wie der Descartes, der gesagt hat, ich denke, deshalb bin ich. Das ist eigentlich nicht so, gar nicht so klug. Er hätte eigentlich nur wissen können, dass er ist. Aber gut. Eine Person, die denkt, die hat ein Selbstbewusstsein, die weiß, ich bin und ich bin da. Sie hat auch eine Selbstbestimmung, das heißt, sie weiß, was sie will. Ja, ich bestimme selbst. Gott hat dem Menschen einen freien Willen gegeben, eine Selbstbestimmung gegeben. Deshalb, das gehört auch zum Personsein, das ist wichtig. Der Mensch bestimmt selbst, nicht alles. Aber einiges darf er sogar nach dem Sündenfall auch noch selbst bestimmen. Ja. Ob ich jetzt gerade einen Schluck Wasser trinke oder nicht, das darf ich bestimmen bis zu einem gewissen Grad. Es sei denn, Gott schlägt mich gerade mit irgendeiner Krankheit oder ich falle ohnmächtig um, da kann ich das Glas nicht mehr halten und dann kann ich es nicht mehr trinken. Da hat er schon noch die Oberhand. Aber normalerweise lässt er mich die Entscheidung frei, ob ich jetzt trinke oder nicht. Ja. Also, er hat sich entschieden, uns diese Freiheit zu lassen, dass wir uns entscheiden können. Für ihn oder gegen ihn zum Beispiel. Es ist nicht so, dass der Mensch keine Möglichkeit mehr hätte, sich für Gott zu entscheiden. Das ist nicht der Fall. Das gehört zum Personsein des Menschen, dass er bestimmen darf, dass er eine Entscheidung treffen darf. Und die Entscheidung, Gott zu gehorchen oder nicht zu gehorchen, diese Entscheidung macht der Mensch. Es ist nicht so, dass Gott bestimmt, ob ich ihm jetzt gehorche oder nicht. Das nimmt dem Menschsein das Entscheidende weg. Versteht ihr? Wenn Gott jetzt bestimmt, ob ich ihm gehorche oder nicht, dann bin ich fast wie eine Marionette. Er drückt einfach auf den Knopf, so jetzt gehorchst du und jetzt gehorchst du nicht und jetzt gehorchst du wieder. Nein, das ist nicht so. Die Bibel lehrt uns was anderes. Die Bibel sagt, wenn sie uns aufruft, wir sollen gehorchen, dann ist das ein ehrlicher Aufruf. Dann ist das wirklich so. Dann ist das nicht einfach vorherbestimmt und du musst sowieso gehorchen, weil Gott bestimmt hat, du musst jetzt gehorchen. Nein, es ist nicht so. Auch mit der Bekehrung nicht. Obwohl wir wissen, wir können uns nicht bekehren aus uns selber, hat Gott uns in seiner wunderbaren Gnade die Möglichkeit gegeben, dass wir uns jetzt bekehren dürfen. Aber jetzt sind wir dran. Und wenn wir es nicht tun, dann sind wir schuldig. Versteht ihr? Also insofern ist es auch die Bekehrung etwas, was letztlich auch wieder an mir liegt, ob ich jetzt diese Gelegenheit, die Gott mir gibt, auch wahrnehme und wirklich mich bekehre. Also, Gott ist eine Geistperson. Er ist persönlich. Er sieht, er hört, er kennt, er fühlt, er will. Er spricht, er denkt, er plant, er eifert, er leidet mit, er schafft, er erhält, er bewahrt, er trägt, er lenkt, er richtet, er regiert. Er ist eine Person. Er ist nicht sichtbar. Er ist nicht materiell, er hat nicht einen materiellen Leib. Das stimmt, das hat er nicht. Aber trotzdem ist er eine Person. Er ist für uns nicht sichtbar, das heißt, wir können ihn mit unseren Augen nicht sehen. Wir können ihn nicht so sehen, wie er ist. Wir können ihn zwar schon sehen mit den inneren Augen, da gibt es auch Bibelstellen darüber. Mal schauen, habe ich eine aufgeschrieben. Wir können ihn mit den inneren Augen sehen, zum Beispiel im Geiste können wir sehen, 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit entschleiertem Angesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an. Wir können die Herrlichkeit des Herrn anschauen, jetzt. 2. Korinther 3, Vers 18. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also Gott hat sich geoffenbart. Wir können ihn schon sehen. In Jesus Christus können wir ihn sehen. Und wenn wir von Jesus Christus lesen und von Jesus Christus lernen, dann können wir Gott sehen. Der beste Weg, Gott kennenzulernen, ist die Evangelien lesen. Deshalb evangelisiere ich mit dem Johannesevangelium. Willst du Gott kennenlernen? Ja? Lesen wir das Johannesevangelium. Das ist der beste Weg, Gott kennenzulernen. Weil Jesus, in Jesus kann er Gott kennenlernen. Ja. Aber wir können ihn nicht sehen, wie er ist heute, mit unseren physischen Augen, das geht nicht. Eine Bibelstelle, gibt es viele Bibelstellen, eine Stelle, 1. Timotheus 6, Vers 16, der allein Unsterblichkeit hat und in einem unzugänglichen Licht wohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Den keiner der Menschen gesehen hat, noch sehen kann, gemeint ist die Menschen hier auf Erden. Keiner hat ihn gesehen. Was sie gesehen haben, der Mose und Adam und Jakob, und Manoah und seine Frau, die Eltern von Simson, was sie gesehen haben, waren Gotteserscheinungen, Theophanien. Gott hat sich sichtbar gemacht in einer Gestalt. Manchmal der Engel als Engel des Herrn. Dem Abraham erschien er als Engel. Zwei Engel und der Herr kamen zum Abraham auf Besuch. Aber das heißt nicht, dass Abraham Gott gesehen hat in seinem Wesen. Das war nur eine Erscheinung Gottes, eine Theophanie, das er gesehen hat. Aber erst wenn wir am Ziele sein werden, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann werden wir ihn sehen. Dann werden wir ihn sehen. Einige Bibelstellen dazu. Psalm 17, Vers 15. Ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Ich werde gesättigt werden, wenn ich erwache in deinem Bilde oder mit deinem Bild. Ich werde Gott schauen, wenn ich aufstehe nach dem Tod. Offenbarung 22, Vers 4, sie werden sein Angesicht sehen. Also den, der auf dem Throne sitzt und das Lamm. Das werden sie sehen. Ein wunderschöner Vers ist in Hiob 19, Vers 26, Vers 25. Hiob 19, Vers 25. Hat mich schon oft erquickt. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staube stehen. Also er wird der Letzte sein. Er wird immer noch da sein, wenn alles in Staub zerfällt. Vers 26, und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleische heraus Gott sehen. Ich werde aus meinem Fleische, nicht in meinem Fleisch, steht nicht da, aus meinem Fleisch heraus werde ich Gott sehen. Das heißt, ich werde auferstehen. Das ist ein Auferstehungsvers. Hier, aus dem Fleisch werde ich herauskommen, dann bekomme ich einen neuen Leib. Und werde Gott sehen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. nicht aus Fremden. Den, den ich da sehen werde, der wird mir gar nicht fremd sein. Den kenne ich. Das haben wir schon gesehen. Denn Gott kennen ist ja die Eintrittskarte für den Himmel. Ich werde ihn nicht als Fremden sehen. Oder 1. Johannes 3, Vers 2. Wir wissen, wenn er geoffenbart wird, werden wir ihm gleich sein, weil wir ihn sehen werden, wie er ist. Wir werden ihn sehen, den Vater, sehen, wie er ist. Sind Fragen dazu? Zur Person oder ja, zum Personsein Gottes? Ja. Ja, tatsächlich.
Und gemeint ist ja auch die Frau.
Ja.
Die Frau ist ja nicht nur auf dem Sohn, weil auf dem Sohn ist ja letztlich nur Gott.
Ja.
Und der Sohn. Und dort ist es doch, die ist schon noch ein Abstand, weil er ist auch ein bisschen ähnlich, nicht gleichzeitig jetzt in der
Erde. Ja, ja.
Aber das ist doch noch eine gewaltige Erhöhung.
Also auf jeden Fall wird noch eine gewaltige Erhöhung stattfinden in dem Moment, wo wir verherrlicht werden, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Aber es wird gleichzeitig auch dann noch ein gewaltiger Unterschied sein zwischen dem Geschöpf und dem Schöpfer. Das wird bleiben. Das ist gewaltig, ja. Es ist unvorstellbar für uns, welche Herrlichkeit die Gemeinde Jesu Christi haben wird, wenn wir bei ihm sein werden. Gleichzeitig wissen wir, dass wir nie Gott sein werden. Also dann sieht man, da muss Gott noch viel größer sein. Noch größer, noch herrlicher, noch gewaltiger. Also die Herrlichkeit wird sich auf den Charakter beziehen. Wir werden ihm im Charakter ähnlich sein, aber nicht in der Größe. Wir müssen die zwei Dinge auseinanderhalten. Die Größe Gottes und den Charakter Gottes. In der Größe Gottes ist er unerreichbar. Niemand wird je die Größe Gottes erreichen. Niemand wird je so groß werden wie Gott. Niemand wird je so allwissend werden wie Gott. Niemand wird je so allmächtig sein wie Gott. Das bleibt ihm vorbehalten. Aber im Charakter, gut, auch im Charakter wird es, auch da wird es eine Begrenzung geben. Aber wir werden ihm ähnlich sein, im Charakter. In der Liebe und in der Heiligkeit. Seine Heiligkeit wird größer sein und seine Liebe wird größer sein. Aber die Qualität der Heiligkeit, die Qualität der Liebe ist seine Liebe in uns. Und das ist die gleiche. Das ist seine Liebe. Dass der Herr Jesus seine Liebe durch uns lieben, mit seiner Liebe durch uns lieben kann. In jedem einzelnen Geschöpf. Wir werden nicht alle unsere Individuum verlieren. Keiner wird es verlieren. Wir werden genau wir selber bleiben. Mit unserem Namen, der ist ja im Himmel eingetragen. Unser Name. Der wird nicht ausgelöscht, der Name. Der Name steht aber für die Person. Das heißt, die Person wird nie ausgelöscht. Wir werden immer sein, wer wir sind, als Person. Individuen, jeder einzelne Mensch. Aber der Charakter wird veredelt, weil Jesus Christus seinen Charakter durch uns leben kann und dann ungehindert. Dann wird überall von Jesus seiner Schönheit zu sehen sein an uns. Es ist gut, wenn wir über solche Sachen nachdenken. Weil uns das auch, das hat Auswirkungen auf unser Leben. Wenn wir so würdevoll sind vor Gottes Augen, dann soll uns das anspornen, hier schon dementsprechend zu leben. Genau das sagt Paulus. Wandelt als Himmelsbürger auf der Erde. Wandelt auf der Erde wie solche, die Himmelsbürger sind, wie solche, die Könige und Prinzen sind. B, 1, Römisch 1b, habt ihr das? Gott ist ein Lebender. Gott lebt. Gott lebt. In der Offenbarung, in Kapitel 4, scheint dieses das große Thema zu sein. Offenbarung Kapitel 4 wird der Apostel Johannes in den Himmel versetzt, im Geiste, nicht im Leibe. Es ist also kein Bild für die Entrückung. Er wird im Geiste dorthin versetzt, nicht im Leibe. Er wird also nicht entrückt. Ja, manche meinen, das ist die Entrückung. Nein, er ist nur im Geiste dorthin versetzt. Offenbarung 4. Und dort sieht der Johannes ihn sitzen, dem Gott sitzen auf dem Thron. Und der auf dem Throne sitzt, wird nie beschrieben. Das ist interessant. Er ist nicht in der Lage und es ist ihm gar nicht möglich, ihn zu beschreiben, der auf dem Throne sitzt. Er schreibt, was rundherum ist und was darunter und davor und dazwischen. Er beschreibt alles Mögliche, aber ihn selber, der auf dem Throne sitzt, er wird nicht beschrieben. Aber es werden verschiedene Wesen dargestellt kommen hier vor, ich denke Vers 6, Vers 8 und so weiter. Da er sieht vier Lebewesen. Ich weiß nicht, manchmal übersetzen die Übersetzer hier Lebewesen. Das griechische Wort heißt einfach Lebende. Vier Lebende. Und dann werden diese lebende Wesen, wir müssen es so übersetzen, es geht nicht anders, vier lebende Wesen werden jetzt dann beschrieben und jedes trägt einen Charakterzug Gottes. Jedes dieser vier Lebewesen. Aber was jetzt, auf das kommen wir dann noch, auf das komme ich dann später noch zu sprechen. Aber was hier mich jetzt interessiert ist, immer wird betont, Gott lebt. Gott ist ein Lebender. Und dann heißt es in Vers 10, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Throne sitzt und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt. Wörtlich, sie werden den Lebenden in alle Ewigkeit, den in alle Ewigkeit Lebenden, den werden sie anbeten. Die Betonung liegt darauf, dass er lebt. Das ist für den Johannes so wichtig und auch für die Leser des Johannes-Evangeliums, der Offenbarung. Denn denen ging es schlecht. Die standen unter Druck und immer wieder waren sie bedroht vom Tod. Und jetzt wird ihnen Gott gezeigt. Er lebt. In alle Ewigkeit. Und ihr werdet mit ihm leben in alle Ewigkeit. Ja, Gott ist also der lebt. Ja, noch mehr, er ist die Quelle des Lebens. Ja, er ist das Leben schlechthin. Psalm 36, bei dir ist die Quelle des Lebens. Und zwar bei dir heißt bei deinem Wesen, in dir selber, ist die Quelle des Lebens. Psalm 36, Vers 10. Und wie oft wird er in dem Alten Testament genannt, der lebendige Gott. Da gibt es viele Stellen. Auch im Neuen Testament, wie ihr euch bekehrt habt von den toten Götzen, um den lebendigen und wahren Gott zu dienen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Gott ist einer, der lebt. Das heißt, er ist unabhängig von irgendwelchen Lebensquellen. Er hat Leben in sich selber. Er existiert durch sich selber. Der ist von niemandem abhängig. Ja, das heißt, der Herr Jesus hat mal gesagt, der Vater hat Leben in sich selber. Johannes 5, Vers 26. Er hat Leben in sich selber, ist von niemandem abhängig. Sein Leben ist ewig Und hier, jetzt hört unser Denken auf, wenn wir uns Gott vorstellen müssen, dass er ewig lebt, und zwar ewig in der Vergangenheit. Gehen wir Millionen Jahre zurück, da war noch kein Mensch, da war kein Engel, aber Gott war da. Ja, dann gehen wir noch weiter zurück. Er war da. Ja, noch weiter. Er war da. Noch weit, noch einmal Millionen Jahre zurück. Er war da. Unendlich in die Vergangenheit. Er war immer da. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers und er ist die Quelle des Lebens. Er ist von niemandem abhängig, sondern alles hängt von ihm ab. Wir alle, wir existieren nur, weil er uns existieren lässt. Würde er nur einen Augenblick seine Hand zurückziehen, wir würden zusammenfallen, in Staub zu gehen. Das steht in Hiob, Kapitel 34, Vers 14 und 15. Das ist ein gewaltiger Vers. Wenn er sein Herz nur auf sich selbst richten würde und seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzöge, würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staube zurückkehren. Wenn er nur einen Augenblick ablassen würde, uns Leben zufließen zu lassen, wäre alles sofort vorbei. Er ist unabhängig, keinem Gesetz unterworfen, keinem Naturgesetz unterworfen, überhaupt niemandem verantwortlich. Er kann wirklich tun, was er will. Er ist frei und kann wirklich tun, was er will. Und hier ist der Fehler der Moslem. Sie meinen, weil Gott tun kann, was er will, tut er Dinge, die nicht gut sind. Das ist der Fehler. Gott hat sich entschieden, sich selbst treu zu sein. Das wollte er. Gott will sich an das halten, was er sagt. Und weil er das will, tut er es auch. Er könnte, wenn er wollte, könnte er sagen, ich halte mich nicht dran. Aber er tut es nicht. Das ist der Fehler der Moslem. Das falsche Gottesbild. Also er ist absolut unabhängig, er wird von niemandem beeinflusst. Er ist sich selber genug. Er ist selbstgenügend, sagt man. Das heißt, er hat genug, er braucht uns nicht, um glücklich zu sein. Er hat genug in sich selber. Eine Bibelstelle dazu, Apostelgeschichte 17, Vers 25. Apostelgeschichte 17, 25. Gott ist absolut glücklich in sich selber. Er braucht nichts und niemandem, um das zu sein, was er ist. Er braucht keine Menschen, keine Engel, er braucht nichts. Apostelgeschichte 25 heißt es, noch wird er von Menschenhänden bedient. Also er wird nicht von Menschenhänden bedient. Ich lese von Vers 24. Der Gott, der die Welt machte und alles, das darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Noch wird er von Menschenhänden bedient, als bedürfe er etwas. Er, der allem Leben und Odem gibt. Er braucht doch nichts. Er braucht nichts. Es ist nicht so, dass er irgendjemand macht, könntest mich am Rücken kratzen, ich komme da nicht hin. Er braucht nichts. Ah, ich habe was vergessen. Wie war das schnell? Kannst du dich erinnern? Braucht er nicht. Er ist absolut glücklich. Er sitzt nicht einsam da und denkt, oh, wenn doch nur bald in das nächste Zeitalter um wäre. Gott, der uns nicht nötig hätte, hat sich entschieden, nicht ohne uns sein zu wollen. Gott, der uns nicht nötig hätte, will doch ohne uns nicht sein. Er hat sich entschieden, uns zu brauchen, aber er braucht uns nicht, bräuchte uns nicht. Er hat kein Muss. Er muss nicht sagen, ah, ich muss jetzt, das muss ich jetzt machen. Er müsste nicht. Aber er hat sich entschieden, den Menschen zu lieben. Und wenn Gott sagt, ich muss Israel lieben, ich kann nicht anders, dann heißt das, er hat sich entschieden zu lieben. Und weil er sich entschieden hat, Israel zu lieben, deshalb muss er es lieben, innerlich. Ja? Aber er müsste nicht. Er könnte jeden Menschen in die Hölle stoßen. Jeden Menschen, den er schafft. Er ist ja Gott. Und das ist auch das Denken der Moslem. Nur jetzt ist er wiederum der Fehler, der Moslem. Er tut es nicht. Seine Liebe, er hat sich entschieden, in seiner Liebe es nicht zu machen. Er hat sich entschieden, in seiner Liebe den Menschen einen freien Willen zu lassen, sich zu entscheiden und so weiter. Das ist, da hat er sich einfach so entschieden. Er müsste nicht. Römer 9 wird oft nicht verstanden von vielen Leuten. Dort heißt es, er erbarmt sich über den er will. So erbarmt er sich, wessen er will, und verhärtet er, wessen er will. Wie er will. Ja, da hasst es, genau wie die Moslems sagen. Nein. Wie will er denn? Was will er denn? Was wissen wir denn aus anderen Stellen der Bibel über Gottes Erbarmen? Ja, er erbarmt sich über den er will. Ja, gut. Und über wen will er sich erbarmen? Über wen will er sich denn erbarmen? Was sagt die Bibel? Über den reuigen Sünder, oder? Über den, der wirklich sich zu dem sich erbarmenden Gott hinwendet und zu ihm fleht. Herr, bitte erbarme dich. Oh, da will er sich gerne erbarmen. Über Pharao hat er sich lange Zeit erbarmt. Und dann hat er, Pharao hat nicht mehr wollen. Pharao hat sich verhärtet 5-mal. Und dann hat Gott gesagt, okay, jetzt könnte ich dich umbringen, aber ich tue es nicht, ich bin gnädig. Ja, den verhärte ich, den nicht, den verhärte ich, den nicht. Würfel da. Nein, die Bibel sagt, er will an anderer Stelle, durch die ganze Bibel, lesen wir, dass er den verhärtet, der es sich verscherzt mit Gott. Irgendwann gibt es einen Punkt, wo man nicht mehr zurück kann. Pharao hat ihn erreicht. The point of no return. Der Punkt, wo man nicht mehr zurück kann. Aber wir wissen nicht, wann der erreicht ist. Ja. Also es gibt Leute, die haben sich verhärtet und verhärtet. Aber Gott ist immer noch, wirbt immer noch um den Menschen. Aber einmal kommt der Tod und dann ist es vorbei. Also er ist unabhängig, er ist frei in seiner Entscheidung. Er kann wirklich tun, was er will. Und er ist in sich selber genug. Er kennt keinen Mangel. Das gehört auch da dazu. Er kennt keinen Mangel. Die Erde ist des Herrn und was auf ihr ist. Die ganze Erde gehört ihm. Du tust Gott keinen Gefallen, wenn du ihm sagst, ja, okay, Gott, ich bekehre mich. Das war so lustig. Eine Schwester hat in Salzburger Land, die hat ein Zeugnis gegeben, anlässlich ihrer Taufe, hat sie erzählt. Und da hat sie gesagt, also wie ich mich bekehrt habe, hat sie gesagt, dachte ich mir, so Gott, jetzt hast du einen guten Fang gemacht. Aber dann dachte ich, oh mei. Aber sie selber hat es dann schon gemerkt. Es war Gottes Gnade, dass sie überhaupt zu ihm kommen durfte. Von wegen gute Fang gemacht. Es ist eher so, dass Gott lauter schlechte Fänge macht. Das sind jetzt alles faule, stinkende Fische und so weiter. Aber er verändert sie. Und dann werden sie gut. Er kommt hinein. Und dann werden sie wertvoll. Also der Mensch ist in sich selber wertvoll, weil er ihn geschaffen hat. Das sowieso. Aber auch im Charakter wird dann der Mensch wertvoll, weil dann Jesus Christus hineinkommt. Ja, also er ist auf nichts angewiesen. Er existiert durch sich selbst. Er ist völlig unabhängig. Er hat nicht mal unsere Anbetung nötig. Das hat er nicht nötig. Es ist nicht nötig, dass die Christen ihn anbeten. Es ist nicht nötig. Von ihm aus gesehen nicht. Aber, und jetzt kommt das Schöne, er hat sich entschieden, seine Freude daran zu haben, wenn seine Geschöpfe erkennen, wie herrlich er ist. Und dann werden sie nämlich anbeten. Wenn seine Geschöpfe niederfallen vor ihm und erkennen, wer er ist, das ist Anbetung. Heute gibt es ja ein furchtbares, großes Missverständnis über das Thema Anbetung. Furchtbares Missverständnis. Da meint man, man müsse irgendwie so ein Lied singen, wo man halb in den Wolken schwebt und irgendwie, wo die Seele sich in schöne Stimmung schwingt, und da meint man, das ist jetzt Anbetung gewesen. Weit gefehlt. Wer das meint, der sollte mal die Bibel studieren über das Thema Anbetung. Das Wort anbeten heißt nämlich niederfallen. Im Hebräischen, auch im Griechischen. Niederfallen. Es kann sein, dass jemand anbetet, ohne ein einziges Wort zu sagen. Hiob erkennt, dass Gott alle Rechte hat. Und dass er selber kein Recht hat, irgendwas zu haben. Und dann fällt er nieder und sagt, der Herr hat es gegeben. Alles kommt von Herrn. Und wenn er es nimmt, er hat das Recht dazu. Und dann fällt er nieder und betet an, weil er erfahren hat, dass Gott das Recht hat über seine Gesundheit, über seinen Besitz, über alles. Manchmal nimmt uns der Herr etwas weg, damit wir etwas von seinem Wesen kennenlernen, dass er das Recht hat. Anbetung. Man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Lobpreis und über allen Ruhm. Gottes Name ist höher als jeglicher Lobpreis es irgendwie äußern könnte. Das steht da in Nehemia 9, Vers 5. Nehemia hat Gewaltiges erkannt. Nehemia 9, Vers 5. Man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Lobpreis. Das heißt, du bist größer, als wir dich preisen können. Wir können nicht ausdrücken mit unseren Worten, wie du bist. Du bist immer noch mehr. Manchmal knie ich mich einfach hin und sage, Herr, du bist einfach würdig, dass man dich anbetet, dass man vor dir niederfällt und dass man dich achtet, dass man dir sagt, du bist einzigartig, ganz egal, wie ich mich fühle. Gott ist immer anbetungswürdig. Ganz egal, wie ich mich fühle. Und dann, wenn ich meine Anbetung bringe, dann weiß ich, ich kann gar nicht es ermessen. Ich kann es gar nicht gebührend tun. Ich kann nicht gebührend ihm anbeten. Gehorsam sein braucht er auch nicht. Gott hat es nicht nötig. Das nützt ihm nichts, mein Gehorsam. Wenn ich als Sklave ihm diene und alle meine schuldige Pflicht erfülle, dann muss ich zum Schluss sagen, Herr, ich bin ein unnützer Knecht. Er bräuchte mich nicht. Aber er hat sich entschieden, und das ist das Wunderschöne, und das verstehen die Moslem nicht, er hat sich entschieden, uns brauchen zu wollen. Er hat sich entschieden, Freude zu haben an meinem Dienst. Er bräuchte doch nicht meinen Dienst. Niemandes Dienst braucht er. Auch die Engel braucht er nicht. Aber er hat sich entschieden, Freude zu haben, wenn seine Geschöpfe ihm dienen. Ah, ja. Eine Minute noch. Okay. Was sagt man in einer Minute, wenn man über Gott reden soll? Na, ich möchte es nur ganz kurz erzählen. Wenn man kommt heim und der kleine Dreijährige sagt, er möchte mir helfen. Was weiß ich tue das Velo putzen oder ich tue irgendwas, ja, er möchte mir helfen. Ja, dann lasse ich ihn halt helfen. Und ich freue mich, wenn er mir hilft. Er macht alles schlimmer und schmutziger, als es vorher war. Aber ich freue mich, er tut mir helfen. So ist es mit Gott. Der freut sich, wenn wir ihm dienen, und manchmal machen wir es ganz falsch und so. Und er freut sich, weil wir es aus gutem Willen getan haben. Wir haben ihm gedient. Und er belohnt uns noch dafür. Das ist Gott. Das ist die Art Gottes. Das verstehen die Moslem nicht. Da hat er sich entschieden, so zu sein. Ja, wir müssen schließen. Wollen wir kurz danken. Vater, wir danken dir, dass du so bist. Und es macht uns Freude, darüber nachzudenken. Es macht uns Freude, darüber zu reden. Es macht uns Freude, wenn wir sehen, was hast du da gemacht, indem du uns Menschen gemacht hast, die du gar nicht bräuchtest. Aber wir wollen dir Lob und Ehre bringen. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir sehr glücklich sind über dich. Amen.